Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Weiter geht es mit dem ersten Buch der Chronik. David, König von Israel, der gelernt hat, nach Gottes Willen zu fragen, ist in so manche Situation gekommen, in der er Orientierung brauchte. Jetzt am Lebensende bestimmt er Salomo zu seinem Nachfolger und ordnet alles Weitere so, dass es nach seinem Tod gut funktioniert. Und das gilt besonders für sein liebstes Projekt, den Bau des Jerusalemer Tempels. Man könnte es auch so ausdrücken, dieser König will für sein Volk gewährleisten, dass es Gott treu und in den Spuren des Segens bleibt, der in seiner Zeit sichtbar wurde. Das ordnende Handeln des Königs wird weiter konkret im ersten Buch der Chronik in den Kapiteln 24 bis 28. Im 24. Kapitel stellt David die Ordnungen der Söhne Aarons vor, die im Tempel dienen. In Vers 1 und 2 wird darüber so berichtet: Dies waren die Ordnungen der Söhne Aaron. Die Söhne Aarons waren Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Aber Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater und hatten keine Söhne. Und Eleazar und Itamar wurden Priester. Aarons Söhne waren Priester. Dieser Bericht bringt uns in die Zeit zurück, in der das Volk Israel in der Wüste herumirrte. Im 10. Kapitel aus dem 3. Buch Mose kann man etwas nachlesen über die Sünde von Nadab und Abihu, die zu ihrem Tode führte. Hier geht es dann schnell weiter mit Beschreibungen über die Vorgehensweise Davids. Vers 3 lautet: Und David zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleazar und mit Ahimelech von den Söhnen Itamar teilte sie ein nach ihrer Dienstgruppe und ihrem Amt. David setzt ein gut durchdachtes Verfahren in Kraft. Dieser König hat nicht nur das Land gekauft, auf dem der Tempel gebaut werden sollte, sondern er hat auch das Baumaterial gesammelt und darüber hinaus die Dienstvorschriften der Priester organisiert. Aus diesem Grund sage ich, dass dieser Tempel Davids Tempel war und nicht der Salomos. Weiter mit Vers 4 und 5. Und es fand sich bei den Söhnen Eleazar eine größere Zahl an Männern als bei den Söhnen Itamar. Und sie teilten sie ein, von den Söhnen Eleazar 16 Sippenhäupter und von den Söhnen Itamar 8 Sippenhäupter. Und sie teilten sie beide durch Los, denn es waren Oberste im Heiligtum und Oberste vor Gott unter den Söhnen Eleazar und unter den Söhnen Itamar. 1. Chronik 24, Vers 4 und 5. Die Überschrift des nächsten Abschnitts lautet: Die 24 Abteilungen der Priester. Es gab also 24 Ordnungen. Wie wir gehört haben, wurden diese eben genannten Söhne in solchen Abteilungen oder Ordnungen organisiert. Und das hatte den Sinn: Eine Gruppe sollte ihre Arbeit jeweils unter Anleitung von einem der Söhne tun. Dann sollte die nächste Gruppe kommen, die die erste ablöst und unter den Anweisungen eines anderen Sohns die Arbeit fortsetzen. Es muss sehr interessant gewesen sein, hier zuzusehen. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, die Wachablösung im Londoner Buckingham Palace zu beobachten. Welch eine Zeremonie, welch eine Show ist das! Ich vermute, die Könige der Vergangenheit wären überrascht, könnten sie sehen, wie diese Zeremonie heute durchgeführt wird. Ich weiß nicht, ob es ihnen wirklich gefallen würde. Ich denke, dass sie dort heute den Pomp übertreiben. Ich glaube aber, dass die Leviten, wenn sie sich gegenseitig ablösten, dies einfach ordentlich und genau getan haben. Die Leviten waren so eine große Anzahl Menschen geworden, dass es unmöglich gewesen wäre, sie alle zur gleichen Zeit Dienst tun zu lassen. Wir haben ja bereits in den vorigen Kapiteln erfahren, dass die Leviten von der Zeit des Mose bis zur Zeit Davids von etwa 8.000 auf 38.000 Menschen angewachsen waren. Aus diesem Grund hat David sie in Ordnungen aufgeteilt. In Vers 6 bis 18 werden diese aufgezählt. Vers 6 beginnt so: Und der Schreiber Schemaja, der Sohn Netanels, ein Levit, schrieb sie auf vor dem König und vor den Oberen und vor dem Priester Zadok und vor Ahimelech, dem Sohn Abiatars, und vor den Sippenhäuptern der Priester und Leviten, nämlich je zwei Sippen für Eleazar und eine für Itamar. Schließlich zieht Vers 19 folgendes Resümee. Das sind ihre Dienstgruppen nach ihrem Amt, in das Haus des Herrn zu gehen nach der Vorschrift, die ihnen ihr Vater Aaron gegeben hat, wie ihm der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Es geht weiter mit der Aufzählung der Familien der Leviten. Zunächst werden auch hier wieder die Namen der Familienoberhäupter und deren Nachkommen aufgezählt. Dann heißt es in Vers 30 und 31, das sind die Leviten nach ihren Sippen. Und man warf auch für sie das Los, wie für ihre Brüder, die Söhne Aaron, vor König David und vor Zadok und Ahimelech und vor den Sippenhäuptern der Priester und Leviten, für den jüngsten Bruder ebenso wie für das Sippenhaupt. 1. Chronik 24, Vers 30 bis 31. In diesem Abschnitt werden die Söhne Kehats eingeteilt und anschließend die Söhne Meraris. David plante, dass jede dieser Familien die Dienste im Tempel ausführen sollte. Im 25. Kapitel erfahren wir, dass David die Sänger auf die gleiche Art und Weise organisiert hat. In den Versen 1 und 2 hört man dazu Folgendes. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns, prophetische Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. Und es war die Zahl derer, die Dienst taten in ihrem Amt, von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef, Netanja, Asarela, Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der als prophetischer Mann nach Anweisung des Königs spielte. 1. Chronik 25, Vers 1 und 2. Man darf nicht vergessen, all dies wurde bereits vor dem Bau des Tempels organisiert. Im großartigen 68. Psalm finden Sie die folgenden Worte Davids. Entbiete Gott deine Macht, die Macht, Gott, die du an uns bewiesen hast, von deinem Tempel her. Um Jerusalems willen werden dir Könige Geschenke bringen. Psalm 68, Vers 29 und 30. David wartete schon auf den Tag, an dem der Tempel in Jerusalem stehen und für die ganze Welt zum Zeugnis werde. Lange bevor der Tempel gebaut wurde, haben sich die Sänger in Jerusalem zusammengefunden, um Gott mit ihren Liedern anzubeten. Und der eben zitierte Psalm ist eines dieser Lieder, die sie dann wohl gesungen haben. David hatte ja bereits die Bundeslade nach Jerusalem gebracht, und die wurde in einem Zelt untergebracht. Auf der Tenne des Arauna gab es zudem noch einen neu erbauten Altar, auf dem David Gott als erstes geopfert hatte. Und zwar Ola, hebräisch für Brandopfer, und Shelem auf Deutsch Friedensopfer, beziehungsweise Dankopfer. Es geht weiter mit Vers 7 und 8. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, allesamt Meister, 288. Und sie warfen das Los um ihre Ämter, für den Jüngeren wie für den Älteren, für den Meister wie für den Schüler. 1. Chronik 25, Vers 7 und 8. Sie wurden, wie bereits erwähnt, in 24 Gruppen ausgelost. Das bedeutete, zweimal im Monat würde eine Änderung im Dienst stattfinden. Und jeder würde nur insgesamt 2 Wochen im Jahr dienen. Dann könnten sie alle wieder an den Ort oder in die Stadt reisen, in der sie wohnten, um dort vorzusingen. Diese Priester und Leviten arbeiteten überdies in ganz Israel als Lehrer und übten darüber hinaus noch weitere Berufe aus. Ich denke, diese Organisation erwies sich im Nachhinein als einer der größten Erfolge der Herrschaftszeit Davids. Und dies hat Gott sich gemerkt und hier im 1. Chronikbuch aufgezeichnet. In den Versen 9 bis 30 wird dann in einer langen Namens- und Terminliste mitgeteilt, auf wen zu welcher Zeit welches Los fiel. Dann, im 26. Kapitel, geht es um ein neues Thema, nämlich um die Organisation der Torhüter und Wachen. Nicht nur die Priester, sondern auch andere Menschengruppen wurden organisiert und strukturiert. Es ging dabei um solche Fragen wie: Wer wird das Gebäude sauber halten und es bewachen? Im 26. Kapitel erfahren wir, dass David auch dies alles genau eingeplant hat. In Vers 1 steht: Von den Ordnungen der Torhüter, von den Korachitern, Meschelemja, der Sohn des Kore, von den Söhnen Abiasafs. Die hier genannten Familien waren ähnlich wie die zuvor behandelten aufgeteilt. Es war so gedacht: Während all diese Menschen ihrem Dienst im und am Tempel nachgehen, werden zur gleichen Zeit andere Menschen zur Wache bereitstehen. Es gab Wachen für die Tore und die sollten 24 Stunden am Tag im Einsatz sein. Auch hierzu werden schwerpunktmäßig die Namen genannt, bis es dann in Vers 12 so weitergeht. Diesen, den Ordnungen der Torhüter, fiel nach der Zahl der Männer das Amt zu wie ihren Brüdern, zu dienen im Hause des Herrn. Und das Los wurde geworfen für die kleinen wie für die großen Sippen, über ein jedes Tor. 1. Chronik, Kapitel 26, Vers 12 bis 13. Jedes Tor wurde also durch Wachen gesichert. Und auch dafür ist eine längere Namensliste mit Angabe der Standorte angelegt worden. In Vers 20 geht es dann weiter mit der Berufung der Schatzmeister. Ein Schatzmeister wird nämlich auch gebraucht. Einer, der für die Finanzen des Tempels zuständig ist. Er muss dann, wie sich das gehört, einen Finanzbericht herausgeben. In Vers 20 bis 25 ist darüber mehr zu erfahren, nämlich: Von den Leviten, ihren Brüdern, die über die Schätze des Hauses Gottes gesetzt waren und über die Schätze, die geheiligt wurden, waren da die Söhne Ladan, die Nachkommen des Gershonitas Ladan. Sie waren Häupter der Sippen der Jehieliter. Die Söhne der Jehieliter, Setam und sein Bruder Joel, waren über die Schätze des Hauses des Herrn gesetzt. Von den Amramitern, Jizharitern, Hebronitern und Usielitern war Shubael, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, Vorsteher der Schätze. Sein Bruder, Eliezer, hatte einen Sohn, Rehabja. Dessen Sohn war Jeschaja, dessen Sohn war Joram, dessen Sohn war Schichri, dessen Sohn war Shelomit. 1. Chronik 26, Vers 20 bis 25. Die Schatzmeister waren also für die vielen geheiligten Gaben zuständig, die sich mit der Zeit angesammelt hatten. Und in der Hinsicht ist in Vers 26 bis 28 noch Folgendes zu erfahren. Dieser Shelomit und seine Brüder waren gesetzt über alle Schätze der geheiligten Gaben, die geheiligt hatten der König David und die Häupter der Sippen, die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten im Heer. Aus der Kriegsbeute hatten sie es geheiligt, um das Haus des Herrn zu errichten. Auch alles, was Samuel der Seher und Saul der Sohn des Kisch und Abner der Sohn des Ner und Joab der Sohn der Zeruja geheiligt hatten, all diese geheiligten Gaben waren unter der Hand Shelomits und seiner Brüder. 1. Chronik 26, Vers 26 bis 28. Des Weiteren werden ernannt Amtleute und Richter. Dazu heißt es in den Versen 29 bis 32: Von den Jizharitern waren Kenania und seine Söhne draußen in Israel zum Dienst, als Amtsleute und Richter bestellt. Von den Hebronitern waren Haschabja und seine Brüder, angesehene Männer, 1700 zur Verwaltung Israels westlich des Jordans bestellt für alle Geschäfte des Herrn und zum Dienst des Königs. Von den Hebronitern bestellte David auch Jeria, den Ersten. Unter den Nachkommen Hebrons wurden in seinen Geschlechtern und Sippen im 40. Jahr der Herrschaft Davids angesehene Männer gesucht und gefunden, zu Jaser in Gilead. Und seine Brüder, angesehene Männer, 2700, Häupter der Sippen über die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse zu allem Dienst Gottes und des Königs. 1. Chronik 26, Vers 29 bis 32. Die Leviten sollten ja auch die Richter stellen. Darüber hinaus sollten sie auf vielerlei Art und Weise die offizielle Position vertreten. Gottes ursprünglicher Plan war, dass Israel eine Art Theokratie sein sollte, ein Gottesstaat mit ihm als Herrscher und der Stiftshütte im Mittelpunkt der Gesellschaft. Dabei sollten die Priester ihre Weisungen von ganz oben erhalten, das heißt, die Entscheidungen von Gott selbst mitgeteilt bekommen. Durch das bald eintretende Versagen der Leviten änderte sich dieser Plan. Somit begann Gott, Richter einzuführen. Dann erlebte Israel auch das Versagen der Richter und die Forderungen der Menschen wurden laut, dass Gott ihnen einen König einsetzen sollte. Aus diesem Grund ist dann auch David auf den Thron gekommen. Doch auch wenn sein Land nun eine Monarchie war, legte David doch großen Wert darauf, dass Israel wieder unter Gottes Regentschaft kommen sollte. Als nächstes hat David in diesem Sinne noch weitere Personen berufen, die Herrschaft Gottes zu gewährleisten. Ernannt werden dann im hier folgenden 27. Kapitel Heeresführer und Stammesfürsten. Dies sind die Männer Israels nach ihrer Zahl, die Häupter der Sippen und die Obersten über 1000 und über 100 und die Amtleute, die dem König dienten. Von allen Ordnungen, die ab- und zuzogen, jeden Monat eine, in allen Monaten des Jahres, hatte jede 24.000. 1. Chronik 27, Vers 1. 12 Heeresführer wurden dann insgesamt ernannt. Jeder trug im Jahr einen Monat lang Verantwortung über 24.000 Menschen. Es werden in den Versen alle Ordnungen nach Monaten und dazugehörigen Namen aufgezählt. In Vers 16 heißt es dann, über die Stämme Israels waren diese gesetzt, bei den Rubenitern war Fürst Eliezer, der Sohn Sichris, bei den Simeonitern Shephatja, der Sohn Maachas, und so weiter. Ein Mann aus jedem der 12 Stämme, so dass es für die Stämme Israels 12 Stammesfürsten gab. Achten Sie nun einmal auf den folgenden Vers 23. Aber David nahm die Zahl derer nicht auf, die 20 Jahre und darunter waren, denn der Herr hatte zugesagt, Israel zu mehren wie die Sterne am Himmel. Zuerst hatte David die Menschen zählen lassen, weil er Gott nicht geglaubt hatte. Es war dies eine Tat des Unglaubens gewesen. Gott hatte zu ihm gesagt, »Vertraue auf mich, ich werde dir all die Männer geben, die du für deine Armee brauchst.« Nun zählte David nicht mehr. Er setzt jetzt sein Vertrauen auf Gottes Versprechen. Das 27. Kapitel endet dann mit einer Liste der königlichen Beamten, die für König Davids persönlichen Besitz verantwortlich waren. In den letzten beiden Kapiteln des 1. Chronikbuches ruft David alle Verantwortlichen und Würdenträger Israels zusammen. Es ist ein großes Treffen und wird eines seiner letzten sein, da es mit seinem Leben zu Ende geht. Er hat aber noch eine Botschaft für das Volk Israel und eine Botschaft für seinen Sohn Salomo, die ebenfalls das Volk hören soll. Ich finde, dies ist ein kluger Plan Davids. Vers 1 lautet, »Und David versammelte nach Jerusalem alle Oberen Israels, nämlich die Fürsten der Stämme, die Obersten über die Ordnungen, die dem König dienten, die Obersten über 1000 und über 100, die Vorsteher über die Güter und Herden des Königs und seiner Söhne, sowie die Kämmerer, die Helden und alle angesehenen Männer.« Damit sind die Männer gemeint, die für die Führung des Landes verantwortlich gewesen sind. Es geht dann weiter mit Vers 2. Und der König David stand auf und sprach, »Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes, und hatte mich angeschickt, es zu bauen.« Trotz seines vorgerückten Alters versucht David aufrecht zu stehen, während er diese wichtige und letzte Botschaft seinem Volk vorträgt. David fährt in Vers 3 fort, »Aber Gott ließ mir sagen, nicht du sollst meinem Namen ein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen.« David kann sich auch hier nicht vor diesem ehrlichen Geständnis drücken. Er stellt die Gründe dar, weshalb Gott ihm nicht erlaubt hat, den Tempel zu bauen. Er hat Blut vergossen. Weiter mit Vers 4 und 5. Dort sagt David, »Nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt aus meines Vaters ganzem Hause, dass ich König über Israel sein sollte immerdar. Denn er hat Juda erwählt, zum Fürsten und im Stamm Juda meines Vaters Haus, und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir Gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel.« 1. Chronik 28, Vers 4 und 5. David sagt ganz deutlich, dass Gott Salomo auserwählt und beauftragt hat. Jegliche Verantwortung für Salomo will David an Gott übergeben. Dies deutet noch einmal an, dass David Salomo nicht ausgewählt hätte. In Vers 6 und 7 heißt es dann, Und er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Vater sein, und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Davids Herz und Seele war stark mit den Vorbereitungen für den Tempel verbunden. Gott hat es ihm zwar nicht erlaubt, den Tempel selbst zu bauen, und David hatte gelernt, sich Gottes Willen zu fügen, er hat jedoch sehr viel für die Vorbereitungen getan, hinsichtlich des dazu benötigten Baumaterials und der Arbeitskräfte. Außerdem hat er etwas nicht Unwesentliches dafür getan, indem er Salomo zum Bauen ermutigt hat. Dann gibt der große König Israels seinem Volk noch eine wichtige Weisung mit. Wir lesen davon in den Versen 8 bis 10. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und auf eure Kinder nach euch für alle Zeiten vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht die Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. 1. Chronik 28, Vers 8 bis 10. Ein deutliches und wichtiges Wort, das David für die Nachwelt bereithielt. Im darauf folgenden Abschnitt gibt David den Bauplan an Salomo weiter. Er beginnt mit Vers 11, der den Wortlaut hat, und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones. 1. Chronik 28, Vers 11. David ist im 24. bis 28. Kapitel des ersten Buchs der Chronik noch einmal der Handelnde. Und zugleich gibt er Gott alles in die Hand. In seinem Umgang mit dem Tempelbau zeigte sich, dass er sein Lieblingsprojekt im Einklang mit Gottes Willen verwirklichen wollte. So sollen Gottes Ziele auch zu unseren Zielen werden, damit auch wir und die uns anvertrauten Personen den Segen Gottes erleben. An diese Tatsache wird bei den folgenden Kapiteln zu denken sein. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel machen wir weiter mit dem Rest von Kapitel 28 sowie mit dem Kapitel 29 aus dem ersten Buch der Chronik. Dort wird dann auch von Salomos Amtseinführung und vom Tod seines Vaters David berichtet. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.